Gyn ganz einfach, der Amedes Gynäkologie-Podcast. Liebe Hörerinnen, ganz herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Gyn ganz einfach. Mein Name ist Juliane Ahlers, ich bin Kommunikationsleiterin der Amedes-Gruppe und in unserem Podcast bereite ich komplexe gynäkologische Themen gemeinsam mit unseren ärztlichen Expertinnen und Experten verständlich für Sie auf. In unserer heutigen Folge greifen wir ein sehr, sehr emotionales Thema auf, nämlich den unerfüllten Kinderwunsch. Insbesondere für Frauen ist es oft sehr belastend, wenn es mit dem Baby auf natürlichem Wege einfach nicht klappen will und das ist, wie wir gleich hören werden, immer öfter der Fall. Etwa ein Viertel aller kinderlosen Frauen und Männer sind nämlich ungewollt ohne Nachwuchs. Und über sie spreche ich heute mit dem Kinderwunschexperten Dr. Arvind Chandra aus der Deutschen Klinik in Bad Münder am Deister, wo er ein großes Kinderwunschzentrum leitet. Herr Dr. Chandra ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin und hat in seiner langjährigen beruflichen Laufbahn schon weit über 2000 Paaren zum Wunschkind verholfen. Er weiß also, was ungewollt kinderlose Paare umtreibt und wird uns heute ganz viele Fragen dazu beantworten, zum Beispiel, was die Gründe für ungewollte Kinderlosigkeit sein können, wie ein Termin in einem Kinderwunschzentrum abläuft und was der Partner bzw. die Frau selbst dafür tun kann, dass sie mit der oft einhergehenden psychischen Belastung zurechtkommt. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit für ein Gespräch nimmst, lieber Arvind. Danke, dass ich dich zu diesem Thema, das so viele Paare betrifft, interviewen darf.
Vielen Dank, dass ich die Gelegenheit dazu habe.
Sehr gerne. Wir gehen auch gleich ins Eingemachte. Ganz viele ungewollt kinderlose Frauen haben ja das Gefühl, och, alle werden schwanger, nur ich nicht. Das ist natürlich definitiv nicht der Fall, denn im Rahmen meiner Recherche zu unserem Interview habe ich festgestellt, dass die ungewollte Kinderlosigkeit zugenommen hat, und zwar stark. Du kannst mir sicherlich erklären, woran das liegt. Spielen da Umweltfaktoren eine Rolle? Ist es der Stress, dem wir in der Freizeit und im Beruf ausgesetzt sind? Was sind die Gründe dafür, dass diese ungewollte Kinderlosigkeit steigt?
Der wichtigste Grund ist, dass wir den Kinderwunsch einfach in eine zu späte Lebensphase verschieben. Das heißt, erst Ausbildung, Studium, dann Hausbau, wirtschaftliche Etablierung und dann erst Erfüllung des Kinderwunschs, so mit dem Hintergedanken, wir wollen dem Kind ja was bieten.
Und du meinst, da verpasst man dann leicht den richtigen Zeitpunkt?
Ja, man verpasst da sehr wohl den richtigen Zeitpunkt. Wenn man in die Statistiken sieht, ist aktuell sogar in Deutschland das so, dass mit fast 31 die Frauen im durchschnittlich ihr erstes Kind bekommen. Das heißt, in eine Phase, wo schon langsam ab dem 33. Lebensjahr die Fähigkeit, ein Kind zu bekommen, schon wieder abnimmt.
Okay. Gibt es denn eine zeitliche Definition dafür, ab wann man vom unerfüllten Kinderwunsch spricht? Also wie lange muss man üben, in Anführungsstrichen, bis quasi medizinisch offiziell von unerfülltem Kinderwunsch gesprochen wird?
Das muss man individuell betrachten. Also unsere durchschnittliche 35-jährige Patientin, die in unsere Sprechstunde kommt, hat in der Regel so ein Jahr probiert, vielleicht sogar bis zu 2 Jahre, bis sie sich dann um Hilfe bemüht. Eine Frau mit 39, die kommt schon gerne nach einem halben Jahr und das ist auch schon sehr sinnvoll. Eine Frau um die 25 sollte ruhig 1 bis 2 Jahre üben.
Gibt es denn Zahlen dazu, wie viele Paare diese ungewollte Kinderlosigkeit betrifft? Kannst du uns dazu was sagen?
Man kann Folgendes sagen. Eine Frau des Jahrgangs 1932 ist nur zu 9% kinderlos geblieben. Eine Frau des Jahrgangs 1962 ist zu circa 20% kinderlos gewesen. Man spricht natürlich nicht von der Frau, sondern von den Frauen des Jahrgangs. Und von den Frauen des Jahrgangs 82, das sind jetzt die Frauen, die so um die 40 sind, sind um die 25% kinderlos.
Wahnsinn, also eine wirklich signifikante Steigerung. Welche Hauptgründe kann es denn überhaupt dafür geben, dass keine Schwangerschaft eintritt?
In der Zwischenzeit ist der Hauptgrund ein kombinierter. Das heißt, man hat nicht so gute Spermien und die Frau hat auch noch ein Problem und ist nicht mehr in der Lage, die Probleme des Mannes auszugleichen. Ich sage immer einen recht flotten Spruch, eine gute Frau kann einen schlechten Mann ausgleichen.
Was soll das denn heißen?
Naja, ich meine, in der Realität ist das ja, glaube ich, auch so im Alltagsleben und nicht nur in der Kinderwunschbehandlung. Und das bedeutet, eine fruchtbare Frau ist in der Regel sogar fähig, einen Mann mit nicht so guten Spermien auszugleichen. Aber dadurch, dass sie eben älter wird, wird es einfach schwieriger, mit diesen Problemen, die der Mann ja manchmal mit sich bringt, zurechtzukommen.
Okay, also da der Kinderwunsch immer weiter nach hinten geschoben wird und die Frauen entsprechend älter sind und dann eben möglicherweise noch einen Mann haben, der keine gute Spermienqualität hat, wird es immer schwieriger.
Richtig.
Was können dann, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die Männer, Gründe für so einen schlechten Spermienbefund sein?
Die überwiegende Ursache des schlechten Spermienbefundes ist angeboren. Das heißt, wir finden es gar nicht raus. Und wir sehen einfach, so ein Mann kommt mit schlechten Spermien, mit nicht einer guten Anzahl oder einer schlechten Beweglichkeit. Aber es gibt keinen Grund, keine Infektion, keine Verletzung, kein Unfall. Manche Männer denken, ja, sie hatten als Kind mal, sind sie auf eine Fahrradstange gefallen oder haben Ball auf den Hoden bekommen. Aber das ist so gut wie nie der Grund für einen schlechten Spermienbefund. In der Familiengeschichte findet man dann manchmal einen Hodenhochstand. Das heißt, der Hoden ist nicht aus der Bauchhöhle in den Hodensack gewandert. Aber in den meisten Fällen mit einem schlechten Befund findet man gar keinen Grund und keine Ursache.
Mhm. Können dann Männer überhaupt irgendwas dazu beitragen, dass sich ein eingeschränkter Befund verbessert? Gibt es da irgendwas, was sie tun können?
Bedauerlicherweise können sie sehr wenig dazu beitragen. Trotzdem können sie die Qualität der Spermien verbessern, was sich aber nur zeigt in einer besseren Schwangerschaftsrate, aber nicht unbedingt in einer verbesserten Beweglichkeit oder Anzahl der Spermien. Dazu gehört unbedingt natürlich aufhören zu rauchen, wenn man Raucher ist. Dazu gehört Einschränkung des Alkohols, Einschränkung von übermäßigem Kaffeekonsum und Gewichtabnahme. Sinnvoll ist auch die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, aber nicht im Übermaß.
Und wenn wir jetzt mal von den Männern zu den Frauen springen, welche Gründe gibt es denn bei Frauen für Kinderlosigkeit? Gibt es da Hauptgründe, die du uns erklären kannst?
Es gibt drei Hauptgründe. Zu den wichtigsten gehört die Endometriose, dann das Alter der Patientin an sich und das PCO-Syndrom.
Dazu möchte ich gerne noch ein bisschen mehr wissen. Vielleicht kannst du auf die drei noch mal gesondert eingehen. Wir starten mal mit der Endometriose. Was ist das und warum ist es dann schwieriger, schwanger zu werden?
Endometriose ist Gebärmutterschleimhautgewebe, das sich an Orten befindet, wo es nicht hingehört. Man muss sich erstmal vorstellen, die Gebärmutterschleimhaut baut sich im Laufe eines Zyklus erst auf. Nach dem Eisprung baut sie sich um. Und wenn sich kein Embryo einnistet, blutet sie ab. Und das Gleiche passiert mit diesem Gebärmutterschleimhautgewebe, das an Orten befindet, wo es nicht hingehört, auch. Es baut sich auf, baut sich um und blutet ab und löst dabei eine Immunreaktion aus, die Frauen sehr häufig als Regelschmerzen spüren, die aber auch tatsächlich das Einnisten von Embryonen erschweren. Und deswegen nochmal, wie kommt denn diese Gebärmutterschleimhaut an diese Orte, wo es nicht hingehört, hin? Dazu gibt es eine recht gute Erklärung, nämlich die sogenannte retrograde Menstruation. Übersetzt zurückfließende Regelblutung. Die Regelblutung fließt über die Eileiter in die Bauchhöhle hinein. Normalerweise kommt dann das Immunsystem und räumt dann auf und in wenigen Stunden ist alles weg und alles ist gut. Hat aber dieses Immunsystem Schwierigkeiten beim Aufräumen, dann hat Gewebe Zeit, sich einzunisten.
Du hattest ja gesagt, das Alter der Frau spielt auch eine große Rolle. Jetzt hört man ja in den Medien immer mal wieder von Frauen, die auch mit über 50 noch Kinder bekommen. Vor einigen Jahren war das zum Beispiel Gianna Nannini, die bekannte italienische Sängerin. Die hat, glaube ich, mit 55 noch ein Kind bekommen, richtig?
Ja, das ist ein gewisses Wunder. Das versuche ich mal zu erklären. Eine Frau wird mit ca. 2 Millionen Eizellen geboren. Zu Beginn der Pubertät sind es nur noch 400.000 bis 600.000 Eizellen. Und zum Zeitpunkt der Wechseljahre sind es keine Eizellen mehr. Wenn man hochrechnet, wie viel Eisprünge dazwischen liegen, das sind 400 bis 600, bedeutet das, dass pro Monat 1.000 Eizellen versuchen, reif zu werden, aber nur eine setzt sich durch. Das heißt, das Älterwerden bedeutet eine Reduzierung dieses Vorrats. Aber das ist nicht der einzige Grund, sondern der zweite Grund, warum es eben sehr schwierig ist, auch mit 40 oder erst recht mit 50 schwanger zu werden, ist, dass die Qualität der Eizellen abnimmt. Das heißt, eine Frau mit 40 hat nicht nur einen deutlich reduzierten Vorrat an Eizellen, sondern auch die Eizellen, die man noch hat, sind selten in der Lage, daraus noch ein Embryo entstehen zu lassen. Und das erklärt die schlechte Schwangerschaftsrate, auch nach künstlicher Befruchtung bei über 40-Jährigen. Das erklärt die häufigen Fehlgeburten, auch bei älteren Frauen. Und das erklärt leider auch, die auch dann deutlich häufiger auftretenden Fehlbildungen, auch genetischen Fehlbildungen wie Trisomie 21.
Aber wenn wir jetzt nochmal auf Gianna Nannini zurückkommen, du hast ja jetzt gerade erklärt, dass die Eizellqualität und auch die Anzahl der Eizellen mit steigendem Alter abnimmt. Und die Gianna Nannini war ja 55 oder 54, als sie schwanger wurde. Wie hat sie das gemacht?
Offiziell hat sie es nie zugegeben, aber mit 99%iger Wahrscheinlichkeit hat sie eine Eizellspende durchgeführt. Das bedeutet, sie hat eine Eizelle von einer jungen Frau bekommen, die mit dem Samen des Partners befruchtet worden ist. Und dann ist der Embryo in ihre hormonell vorbereitete Gebärmutter transferiert worden. Und so ist sie schwanger geworden. Bei der Eizellspende hat man recht gute Schwangerschaftsraten von ca. 60%. Nur ist dieses Verfahren in Deutschland verboten, während es fast überall in Europa erlaubt ist. Also eine sehr spezielle deutsche Besonderheit.
Okay, das ist dann wahrscheinlich nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Das würde hier jetzt den Rahmen sprengen, aber da können wir dann vielleicht nochmal in einer eigenen Folge drüber sprechen. Last but not least hattest du eben auch vom PCO-Syndrom gesprochen als einem der Hauptgründe für eine nicht eintretende Schwangerschaft. Was hat es damit auf sich? Kannst du uns das auch noch ein bisschen erläutern?
PCOS ist eine Abkürzung für polyzystisches Ovar-Syndrom. Syndrom bedeutet, es ist eine Sammlung von verschiedenen Symptomen. Dazu gehört unregelmäßiger Zyklus, eventuell auch ohne Eisprung, zu viele männliche Hormone, Übergewicht, Neigung zur Zuckerkrankheit, auch zum Bluthochdruck, auch mit einer sonografischen Darstellung von Eierstock mit vielen kleinen Bläschen. Diese Problematik ist grundsätzlich veranlagt, wird aber durch Überernährung, also durch unsere Ernährungsgewohnheiten, massiv verstärkt. Und das heißt, wenn jemand diese Veranlagung hat, ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieser Problematik weit verbreitet. Und das ist neben der Verschiebung des Kinderwunsches in das vierte Lebensjahrzehnt einer der Hauptgründe für die zunehmende Kinderlosigkeit. Also nicht nur das zunehmende Alter, was ich zur Einleitung gesagt habe, sondern auch das zunehmende Auftreten von diesem PCOS.
Also wie du am Anfang schon gesagt hattest, ist es die gesellschaftliche Entwicklung, die dazu führt. Dazu gehören ja auch Stress und psychische Belastung. Da hört man auch immer wieder, dass das ein Grund für ungewollte Kinderlosigkeit ist. Was ist da dran aus deiner Sicht?
Es gibt richtigen Stress. Richtiger Stress wäre Marathonlaufen oder Anorexie oder doch auch schweres Mobbing. Man kann das übersetzen mit Flucht, Hunger, Depression. Und dann schaltet der Körper eben auf Flucht und bedeutet, nee, in dieser Phase kann ich keine Kinder bekommen. Und das ist echter Stress. Mit dem Stress, mit dem Frauen und aber auch Männer zu uns kommen und sagen, ich habe bei diesem Stress, kann ich doch keine Kinder kriegen, dann sage ich immer, nee, das spielt überhaupt keine Rolle. Es bedeutet ja nur viel Arbeit. Aber solange man regelmäßig Geschlechtsverkehr hat, spielt der Stress gar keine Rolle. Weil ja die Leute alle glauben, dass der Stress eine Rolle spielt, wird den Frauen immer gesagt, fahr doch mal in Urlaub, du musst nicht dauernd dran denken und so ähnliche Dinge, so dass sich die Frauen auch durch diese Sprüche unter Druck gesetzt fühlen und sagen, ja, du musst ja positiv denken. Aber die meisten machen sich so große Sorgen, dass sie eigentlich gar nicht positiv denken können. Und dann wird das noch durch diese Empfehlungen der Freunde und Verwandte auch noch verstärkt. Ich gebe gerne dann folgende Empfehlung. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie sich Sorgen machen. Sogar umgekehrt. Ich empfehle den Frauen häufiger, sich dem Elend auch ab und zu einfach mal hinzugeben. Denn dieser Kampf gegen diese Sorgen, dieses sich zusammenreißen, das kostet so viel Energie. Und das ist überhaupt nicht nötig. Eine Frau kann von morgens bis abends ans Kinderkriegen denken. Sie kann schlaflose Nächte haben. Sie kann morgens gerädert aufwachen. Sie kann bei jedem Kinderwagen anfangen zu heulen. Es hat keinen Einfluss auf die Chance, schwanger zu werden. Also mit einem Satz wieder, machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie sich Sorgen machen.
Okay, man darf sich also auch mal gehen lassen, ne?
Das empfehle ich sogar.
Das hört sich gut an. Wenn ich jetzt in deine Sprechstunde komme als Kinderwunschpatientin zum ersten Mal, was kann ich denn da erwarten?
Das Wichtigste ist erstmal genau hinzugucken. Das heißt, wir befragen dich, wenn du jetzt Kinderwunschpatientin wärst, deinen Partner ausführlich, auch über die Lebensführung, dann nach Symptomen und Anhand dieser Krankheitsgeschichte überlege ich mir, welche Untersuchungen wir durchführen. Dazu gehört als erstes das Spermiogramm, weil es auch am einfachsten ist, Blutentnahmen bei beiden und eine Ultraschalluntersuchung der Frau, um zu gucken, wie die Umstände sind. Sehr häufig empfehle ich eine Bauch- und Gebärmutterspiegelung, nicht nur um zu gucken, ob die Eileiter durchgängig sind, sondern auch, um Endometriose auszuschließen. Sollte dabei festgestellt werden, dass Eileiter verschlossen sind, dass die Spermien schlecht sind oder eine Endometriose vorliegt, dann empfehle ich recht häufig eine künstliche Befruchtung. PCO wird in der Regel mit einer Hormonbehandlung behandelt. Eine ganz leichte Einschränkung der Spermienbeweglichkeit wird auch mit einer Insemination behandelt. Das Insemination ist, wenn man den Samen aufbereitet, ich sage dazu waschen, und über einen Katheter in die Gebärmutter spült.
Wenn ich mich jetzt für eine künstliche Befruchtung entscheide, also wenn du sagst, okay, ich würde anraten, sich künstlich befruchten zu lassen, wie läuft denn das ab?
Zunächst muss man Anträge stellen bei der Krankenkasse. Das nervt ein bisschen, ist aber in der Regel relativ schnell durchgeführt. Kosten einer künstlichen Befruchtung liegen bei gesetzlich Versicherten in Niedersachsen bei ca. 600 bis 700 Euro pro Zyklus. Das setzt sich zusammen aus einem Eigenanteil von 1.500 Euro, von dem eben das Land Niedersachsen auf Antrag nochmal die Hälfte erstattet. Aber erst nach den Anträgen kann man mit der Therapie beginnen. Der erste Teil besteht aus einer Stimulationstherapie in Form von Tabletten und Spritzen mit dem Ziel, dass der Eierstock bis zu 10 Eizellen produziert. Teil 2 ist die Eizellentnahme dieser Eizellen aus diesen Eibläschen unter Narkose, dann die Befruchtung mit dem Samen und den Transfer paar Tage später, eben ohne Narkose, durchgeführt wird. Und Teil 3 ist eine circa zweiwöchige Wartezeit bis zum Schwangerschaftstest.
Wie unterscheiden sich denn IVF und ICSI? Das sind ja, glaube ich, zwei verschiedene Arten der künstlichen Befruchtung. Kannst du da kurz erklären, was es da für einen Unterschied gibt?
Wärst du Patientin, für dich als Patientin würde sich gar nichts unterscheiden. Wir nehmen die Eizellen und wir befruchten sie. Und IVF und ICSI sind zwei unterschiedlichen Formen der labortechnischen Befruchtung. Bei IVF wird der Samen nur aufbereitet, gewaschen und konzentriert und dann auf die entnommenen Eizellen pipettiert und schafft dann von alleine die Befruchtung, so wie eigentlich in der Natur auch, nur eben im Reagenzglas. Bei ICSI leisten wir Nachhilfe. Das heißt, wir suchen uns einen flotten Schwimmer, fangen den ein und dann wird mit einer Mini-Mini-Nadel dieser in eine Eizelle injiziert.
Kann ich denn eigentlich so viele Behandlungszyklen machen, wie ich möchte? Und ist das sinnvoll, so viele zu machen, wie ich möchte?
Die Krankenkasse bezahlt bis zu 3 Versuche, aber grundsätzlich kann man unendlich viele Versuche machen, solange man das Geld hat. Und eine künstliche Befruchtung kostet als Selbstzahler zwischen 5.000 und 7.000 Euro. Und solange man auch die nötige seelische Kraft hat. Denn jeder Versuch ist doch eine schwere Belastung.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch ganz schön auf die Psyche gehen kann. Hast du denn Empfehlungen, wie man mit dieser psychischen Belastung umgehen kann? Du hast ja jetzt schon über 2000 Paare begleitet auf ihrem Weg zum Wunschkind und hast da sicherlich viel Erfahrung damit. Also was kann ich denn machen, wenn ich mich jetzt in so einer Behandlung befinde, um eben die psychische Belastung nicht zu groß werden zu lassen?
Ich finde, dass eine gute Aufklärung, auch Vorbereitung, auch auf diese psychische Belastung eine sehr wichtige Rolle spielt. Das heißt, ich versuche so gut zu erklären, um schon im Voraus den Patienten die Angst vor dieser Therapie zu nehmen und andererseits auch anhand der Chancen zu zeigen, wie viel Hoffnung sie haben sollen. Das Zweite, der Partner spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei. Das Problem ist, dass Männer mit den Sorgen, die sich die Frau macht, oft nicht so gut umgehen können. Das liegt daran, dass die Kinderlosigkeit der Frau sich für sie anfühlt, als wenn jemand sterben würde. Das löst bei vielen sowas aus wie eine Trauerreaktion. Das tut es in der Regel beim Mann nicht. Das heißt nicht, dass der Mann keinen Kinderwunsch hat. Den hat er. Aber er leidet nicht so wie die Frau, aber er leidet. Er leidet mit Leid, weil er sieht, wie die Frau leidet. Wie gesagt, was ich jetzt sage, ist eine Art Verallgemeinung. Das gilt nicht für jeden Mann, aber es ist doch sehr häufig so. Das Ganze wird dadurch verstärkt, das Mitleid des Mannes, dass Männer es hassen, hilflos zu sein, wenn sie ihre Frau leiden sehen. Und Männer neigen dann dazu, mit einem flotten Spruch die Partnerin aufmuntern zu lassen. Und dieser flotte Spruch geht oft nach hinten los. Deswegen gebe ich den Männern eine Anleitung zum Umgang mit ihrer Frau. Ich habe manchmal Sorge, ob ich da nicht ein bisschen zu weit gehe, aber ich habe das Gefühl, dass viele Paare dankbar sind. Die Empfehlung, die ich gebe, bedeutet für den Mann als Wichtigstes, den Mund zu halten. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass er was Falsches sagt, ist enorm hoch. Und ich empfehle ihm, nonverbal sein Mitgefühl auszudrücken, indem er seine Schulter anbietet, indem er seine Hand anbietet und einfach seine Frau lieb hat.
Okay, also einfach mal die Klappe halten, aber für die Frau da sein. Klingt nach einem guten Konzept. Hast du noch mehr Tipps?
Ich empfehle, eventuell auch über die sozialen Medien jemanden zu finden, der die gleiche Problematik hat, der das gleiche Geschehen hat, indem man sich austauscht. Wenn man so jemanden nicht findet, gibt es psychosoziale Beratungsstellen, die einen unterstützen und helfen, mit dieser Problematik zurechtzukommen. Selbst wenn ich als Arzt mich so weit wie möglich bemühe, auf die Sorgen von meinen Patienten einzugehen, reicht das tatsächlich nicht immer aus. Und dann sind diese Institutionen dann doch ein ganz wichtiger Bestandteil bei der psychischen Unterstützung im Rahmen dieser Kinderwunschbehandlung.
Okay, es gibt also zum Glück auch externe Hilfsangebote, aber wenn trotzdem zwischendurch mal gar nichts mehr geht und alle Unterstützung irgendwie auch nichts bringt, dann hilft vielleicht doch noch ein Eis. Das war ja einer deiner Pro-Tipps aus unserem Vorgespräch, der hat mir sehr gut gefallen. Das kann man dann ja auch immer noch mal ausprobieren. Lieber Arvin, ganz vielen Dank für deine Zeit. Man merkt, dass dein Beruf wirklich eine Berufung ist für dich. Ich glaube, du konntest in unserem Podcast wirklich viele Fragen zu diesem sehr, sehr emotionalen Thema beantworten, auch wenn wir uns natürlich gefühlt noch stundenlang weiter darüber unterhalten könnten und uns die Fragen vermutlich nicht ausgehen würden. Aber vielleicht sprechen wir ja in einer anderen Folge nochmal dazu. Jetzt erstmal ganz, ganz vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal.